Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Laut gut informierten Quellen aus dem Vatikan soll Johannes Paul II. Noch vor Neujahr selig gesprochen werden. Papst Benedikt XVI. Könnte seinen Vorgänger nach nur 5,5 Jahren nach dessen Tod selig sprechen. Salopp gesprochen wäre das rekordverdächtig. Warum das bei Johannes Paul II. So schnell gehen kann und wie genau das Prozedere zur Seligsprechung aussieht, wir hören es in einem Beitrag von Katrin Uelci.
Als Papst Johannes Paul II. 1995 starb, haben sich Tausende von Gläubigen auf dem Petersplatz versammelt und gerufen «Santo subito», also «heilig sofort». Diesem Wunsch ist dann auch der neue Papst gefolgt. Benedikt XVI. Leitete nur 3 Monate nach dem Tod seines Vorgängers das Seligsprechungsverfahren ein. Nach Kirchenrecht dürfte ein solches Verfahren frühestens 5 Jahre nach dem Tod eröffnet werden. Doch der Papst kann Ausnahmen machen. Das zeige, sagt der Kapuziner Willi Anderau, dass eine Seligsprechung auch eine kirchenpolitische Bedeutung habe.
Sie möchten ein Zeichen setzen für eine bestimmte Richtung. Und ich denke, dass das im Fall von Johannes Paul II. Genau der Fall war. Man wollte ein Zeichen setzen für die Kontinuität dieser, sagen wir mal, theologischen, spirituellen Ausrichtung und der kirchenpolitischen Ausrichtung von Johannes Paul II.
Seine Kirchenpolitik stieß weder bei Konservativen noch bei fortschrittlichen Gläubigen auf große Kritik. Somit dürfte es gegen seine Seligsprechung kaum Gegenstimmen geben. Ganz anders bei anderen Päpsten. So ist die Seligsprechung von Pius XII., dem Papst während des Nationalsozialismus, stark umstritten. Hier komme die kirchenpolitische Bedeutung noch stärker zum Ausdruck, glaubt Willi Anderau.
Pius XII. War in seiner Politik, vor allem gegen den Juden, ja umstritten. Es wurde nie so recht klar, wie weit hat er sich um eine Stellungnahme gegenüber der Judenfolgung gedrückt, um nicht die Kirche in Deutschland oder die Gläubigen, die katholischen Gläubigen, zusätzlich in Schwierigkeiten zu bringen? Oder hat er sich um eine öffentliche Stellungnahme gedrückt, um gerade sein Werk, seine Hilfsaktion, wo auf versteckten Wegen auch Juden tatsächlich gerettet wurden, um dieses besser auszuführen? Das ist immer so ein bisschen in der Diskussion, bis heute nicht völlig geklärt. Und mit einer Seligsprechung würde natürlich diese Diskussion, oder meint man vielleicht, würde diese Diskussion ein für alle Mal erledigt.
Ein Seligsprechungsverfahren dauert normalerweise Jahrzehnte und ist die notwendige Vorstufe für eine Heiligsprechung. Die Verfahren sind richtige Prozesse. Dabei werden alle nur erdenklichen Dokumente gesammelt, Schriften geprüft und das ganze Leben dieser Person minutiös durchleuchtet. Und wie in einem weltlichen Prozess gibt es sogar eine Art Staatsanwalt. Der sogenannte Promotor Justitie muss Gegenargumente vorbringen, die dann in unzähligen Prozessen entkräftigt werden müssen. Doch auch der beste Lebenswandel alleine reicht nicht, um selig gesprochen zu werden. Es braucht noch entweder ein Martyrium oder ein Wunder. Gerade die Geschichte um das Wunder findet Willi Anderau zwiespältig.
Ein Mensch ist nicht heilig dadurch, dass er Wunder wirkt. Ein Mensch wird heilig durch sein Leben, durch das, was er tut. Und man versucht damit im Wunder so etwas wie einen göttlichen Stempel für diesen Menschen zu bekommen. Also eine Bestätigung, dass das wirklich echt war, was dieser Mensch gelebt und gesagt hat. Insofern provoziert man mit dem Wunder einen Eingriff aus einer anderen Welt, der dann da wie ein göttliches Signal setzen soll, dass jetzt dieser Mensch wirklich heilig ist.
Trotz Kritiken am Wunder, das Wunder muss sein. Welches Wunder Johannes Paul II. Vollbracht haben soll, dieses Geheimnis wird wahrscheinlich erst mit seiner Seligsprechung gelüftet. Das Wunder wird heute von vielen kritisiert, ja geradezu belächelt. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Doch sind Selige und Heilige überhaupt noch zeitgemäß?
Eigenartigerweise sind wir Menschen so konstruiert, dass wir immer wieder Vorbilder suchen, brauchen. Davon lebt die ganze Regenbogenpresse, davon lebt der ganze Starkult. Wir Menschen haben irgendwas in uns, das uns nach Vorbildern suchen lässt. Und es kann sehr sinnvoll sein, dass man Gläubigen, die vielleicht unter der Last ihres Lebens stöhnen oder denken, es ist auch gar schwierig in dieser Welt zu leben, dass man ihnen auch spirituelle, geistliche Vorbilder zeigt und sagt, schaut, das geht, und schaut, wie der glücklich geworden ist oder wie die Frau das gut gemacht hat und was die alles geholfen hat. Es ist möglich, ein christliches Leben zu leben, und es ist sogar möglich, in dieser Welt auch anerkannt und berühmt zu werden, wenn du nach dem Evangelium lebst.
Selig- oder Heiligsprechungen haben nicht nur Vorbildcharakter, sie sind auch ökonomisch interessant. Denn Gläubige pilgern fahrenweise zu ihren Heiligen. Dörfer und ganze Regionen werden so Touristenmagnete, siehe Lourdes oder Fatima. Da kann es sich langfristig lohnen, die 50 bis 100.000 Franken aufzubringen, die ein Selig- oder Heiligsprechungsverfahren kostet.
Informationen zur Seligsprechung. Wir haben einen Beitrag gehört von Katrin Uetschi. Wer die kunstvollen Ornamente an Moscheen genauer betrachtet, wird entdecken, dass es Schriftzüge sind. Lesen wird er oder sie dann aber kaum und schon gar nicht schreiben. Der Zürcher Grafiker Daniel Reichenbach kann es. Er ist arabischer Kalligraf. Antonia Moser hat ihn in seinem Atelier besucht.
Daniel Reichenbachs Atelier in Zürich ist klein. Überall hängen arabische Schriftzüge, es liegen schwarze Tinte und Schreibgeräte herum. Er beginnt auch gleich zu schreiben.
Jetzt ziehe ich einen senkrechten Strich, das ist jetzt ein Buchstabe. Man hört es auch quietschen. Das bedeutet, ich muss die Feder in die Gegenrichtung stoßen. Wir schreiben auf einer Zeile, also von rechts nach links, also in die Gegenrichtung, und wir schreiben verbunden, das ist das Markanteste.
Das Interesse für die arabische Schrift hat schon in seiner Kindheit begonnen.
Ich habe jetzt da das Timon Struppi, wo Tim und Haddock durch die Wüste eine Abenteuerreise machen, und dort tauchen Araber auf Kamelen auf, und in den Sprechblasen sind da so arabische Zeichen. Das hat mich sehr fasziniert als Kind. Ich habe dann diese auch versucht nachzuzeichnen, und ich habe dann auch immer wieder in Büchern geforscht, wie wird das gemacht. Ich habe da eigentlich autodidaktisch versucht, Arabisch zu schreiben.
Auch während der Grafikerlehre war das Interesse an der arabischen Kalligrafie immer da. Daniel Reichenbach verfasste seine Abschlussarbeit zu diesem Thema. Danach ging er nach Kairo, um besser Arabisch zu lernen. Dort lernte er auch bei einem Kalligrafen. Arabisch kann er heute noch nicht perfekt sprechen, schreiben aber schon. Gerade die Schrift ist im Arabischen sehr wichtig, auch aus religiösen Gründen.
Nach strengem Glauben ist ja der Koran via Sprache übermittelt worden, also das heißt, Gottes Wort ist dann als Rezitation übermittelt. Und zur Zeit Mohammed hat man ja ein bisschen aufgeschrieben, und nach Mohammeds Tod hat man ja dann den Koran wirklich in schriftlicher Form gebracht. Und in kürzester Zeit darauf wurde auch die kalligrafische Tätigkeit vorangetrieben. Das heißt, dass die Koransuren, die wurden dann so wichtig wie das gesprochene Wort. Und darum hat man sehr viel Energie reingegeben und die Schrift verbessert über fast 1500 Jahre.
Das Argument, dass die Schrift so wichtig sei wegen dem Bilderverbot, lässt Daniel Reichenbach nicht ganz durchgehen.
Wenn man das genauer betrachtet oder die Leute befragt, dann sagen sie, ja, so ein exaktes Bildverbot gibt es ja nicht. Es war eigentlich nicht so verboten, dass es gefährlich wurde, wenn man ein Bild benutzte. Ich denke, es wurde wahrscheinlich im Verlauf der Zeit zu einem automatischen Verbot.
Vielmehr glaubt er, dass die arabische Schrift schon genügt und gar keine Bilder zur Gestaltung nötig sind.
Und ich merke jetzt einfach selber, ich merke persönlich, wenn ich schreibe, genügt mir das. Also ich finde diese Naturgesetze, die ich da benutze, um Schriften darzustellen, sind so spannend, dass ich gar nicht in Versuchung komme, ein Bild damit zu machen.
Mit einer religiösen Zugehörigkeit hat das bei Daniel Reichenbach aber nur wenig zu tun. Er ist zwar gut über die Religion informiert, ist aber selber kein Muslim.
Ich bin eigentlich eher mystisch als religiös. Also ich finde die Schrift spannend, einfach um sie zu benutzen als Gast oder ja, als Fremder, der etwas erfahren, etwas finden oder etwas ausprobieren will und vielleicht auch ein bisschen dahinter kommen will, was ein Kalligrafe empfunden hat mit dieser Schrift.
Denn der Akt des Schreibens hat schon eine fast religiöse Bedeutung, auch für Daniel Reichenbach.
Ich spüre das, wenn ich zum Beispiel sicher mal eine Viertelstunde, Halbstunde geschrieben habe, spüre ich selber, jetzt komme ich in etwas rein, wo mich so in einen Bann zieht, wo auch höchste Konzentration einspielt, Meditation fast. Dann spüre ich schon, man vergisst die Zeit damit, man verliert Alltagsstress oder Sorgen oder was auch immer. Man arbeitet dann Buchstabe um Buchstabe, einfach um etwas Schönes zu machen.
Natürlich aber kommt er um religiöse Inhalte in der arabischen Kalligrafie nicht herum. Er schreibt religiöse Texte ohne Berührungsängste.
Ich mache das vor allem an meinen Kursen. Wir schreiben sicher alle mal Allah, wir schreiben Mohammed, wir schreiben Bismillahirrahmanirrahim, also diese Formel, wo man eine Sure eröffnet. Und das bedeutet im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Ich merke auch, das fasziniert alle die Leute. Also es ist so parallel zum Schreiben lernen, ist ja auch noch, was sind die geheimnisvollen Formeln?
Oft ist Daniel Reichenbach in seinem Arbeitsalltag aber mit profaneren Themen beschäftigt. Ein großer Teil seiner Arbeit sind nämlich Kalligrafien für Tätowierungen. Seit dem 11. September, so Daniel Reichenbach, habe der Wunsch nach einer arabischen Tätowierung nämlich stark zugenommen.
Einen Beitrag von Antonia Moser haben wir gehört. Margot Kessmann, die ehemalige deutsche Bischöfin, ist zurück. Katrin Uelci mit Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen.
Jetzt kriegen wir noch mehr Frauenpower. So die freudigen Worte von Isolde Karle, Dekanin an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bochum. Die Ex-Bischöfin Margot Kessmann wurde zur Honorarprofessorin ernannt und hat ab 1. Januar eine Gastprofessur. Mit der Honorarprofessur drücke die Fakultät ihre große Wertschätzung gegenüber der früheren Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirchen in Deutschland aus, so die Dekanin weiter. Die 52-jährige Theologin hätte vielen Menschen gezeigt, dass Theologie nicht etwas Verstaubtes sei, sondern mit unserem Leben zu tun habe. Das Kloster Ingebol lässt die Vorwürfe gegen Ordensfrauen untersuchen. Eine unabhängige Untersuchungskommission hat diese Woche ihre Arbeit aufgenommen, nachdem Schwestern vorgeworfen wurde, in Kinderheimen gewalttätig gegenüber ihren Schützlingen gewesen zu sein, will das Kloster nun Licht ins Dunkle bringen. Über 2 Jahre hinweg soll die Kommission mit ehemaligen Schwestern wie auch mit ehemaligen Opfern reden. Betroffene können sich bei einer unabhängigen Anlaufstelle melden und beraten lassen. Das Bistum Basel stellt sich auf einen großen Andrang für die Weihe von Felix Gmür zum Bischof von Basel ein. Da die Plätze in der Kathedrale Solothurn beschränkt sind, wird die Feier mit Bild und Ton in die Jesuitenkirche übertragen. Die Feier findet am 16. Januar statt. Als Hauptredner wird Kardinal Kurt Koch erwartet. Die Regenbogenfrauen in der Kirche. Die Evangelische Akademie Bad Boll feiert 25 Jahre Lesbentagungen. Seit 25 Jahren ist die Akademie in Württemberg in Deutschland das einzige kirchliche Tagungshaus, das Seminare für lesbische Frauen anbietet. Die 67-jährige Hertha Leisner, eine der Mitbegründerinnen, erinnert sich, dass spätestens 1987 die Homosexualität von Frauen in der Kirche öffentlich geworden sei. Als das Buch erschien, hättest du gedacht, dass wir so viele sind? Lesbische Frauen in der Kirche. Bis heute ist Bad Boll in der kirchlichen lesbischen Szene der Treffpunkt geblieben. Das passt konservativen Kreisen auch nach 25 Jahren noch nicht. Sie werden nicht müde, immer wieder zu betonen, Ehe und Familie sollten in der Kirche als Leitbild gelten. Einen Tag nur Bibel im Radio. Das hat der englische Radiosender BBC vor. Am 9. Januar sollen 28 Bibelpassagen von einem Geistlichen, einem Schriftsteller und einem Historiker vorgetragen werden. Kritiker werfen dem Sender vor, Andersgläubige oder Atheisten auszugrenzen. Die BBC begründet ihren Programmentscheid mit dem bedeutenden Einfluss, den die King James Bibel auf die englische Sprache, Musik und Künste ausgeübt habe. Somit handle es sich nicht um ein rein religiöses Programm.
Und mit den Nachrichten ging unser Blickpunkt Religion für heute zu Ende. Redaktion Katrin Jültschi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.